Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht's mal wieder um den Kontext von Produktvisionen, aber nicht um die Erstellung der Produktvision, sondern letztlich, welche verschiedenen Funktionen eine vernünftige und wirksame Produktvision für euch haben kann. Dominik und Oliver besprechen das Thema und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr eine ganze Reihe neuer Impulse daraus mitnehmen könnt, um den Wert und die Funktionen einer Produktvision für euch besser zu erkennen. Viel Spaß dabei!
Heute geht es um ein Thema, was wir hier schon häufiger diskutiert haben und was aus meiner Sicht auch fast jedes Produktteam kennt, nämlich wir wollen uns über Produktvisionen unterhalten. Allerdings glaube ich, dass wir heute ein wenig von einer anderen Seite auf das Thema Produktvision gucken, mit einem anderen Blick. Es geht gar nicht so sehr darum, gibt es da so ein Product Vision Statement, sondern wir wollen überlegen, welche Funktion hat denn so eine Produktvision eigentlich oder welche Funktionen? Und wenn ich sage wir, wisst ihr auch, dass ich nicht alleine hier bin, sondern der Dominik ist an meiner Seite. Hi Dominik.
Hallöchen.
Wie viele Teams siehst du, Dominik, die mal so ein Produktvisionsstatement erarbeitet haben und dann hinterher dieses Visionsstatement irgendwo verschwindet und keine Funktion mehr hat?
Also ehrlicherweise viel zu oft. Ich würde fast sagen, von allen Teams, die ich in meinem Leben begleitet habe, und das waren jetzt nicht gerade wenige rund um das Thema Produktvision, ist mindestens die Hälfte nach einem halben Jahr fast ohne die Vision zu berücksichtigen weitergelaufen. Also mindestens. Jetzt wissen wir natürlich auch, wenn man, ich bin ja intern und extern unterwegs und als Externer gibt man das auch teilweise gar nicht so mit, sondern fragt dann irgendwann später nochmal nach, wenn man sowieso wieder einen Kontakt hat. Es ist gar nicht so trivial, so eine Vision hinterher auch zu benutzen. Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert, den wir eigentlich heute bieten wollen, das einmal überblickend zu betrachten. Naja, Produktvision ist halt nicht nur, ich mache einen Product Vision Workshop und dann ist irgendwie gut. Und ja, du musst sie danach benutzen etc., sondern das so ein bisschen auch holistischer zu betrachten. Was ist der Mehrwert? Was ist die Funktion? Was ist sozusagen das, was ich brauche, damit eine Produktvision am Ende auch fliegt?
Also ich erlebe das genauso. Also wenn ich in Trainings oder bei Mandanten frage, habt ihr denn eine Produktvision? Dann kommt noch in den überwiegenden Mehrzahl der Fälle tatsächlich auch die Rückmeldung, ja, haben wir. Und dann stelle ich natürlich auch immer die Frage, zumindest den Product OwnerInnen oder Produktmanagern, ja, wie lautet die denn? Und dann kriege ich ganz selten tatsächlich eine Antwort. Und das ist ganz spannend, was du gerade so gesagt hast, ne? Also man sollte die Produktvision auch nutzen oder benutzen oder sie sollte irgendwie nutzbar sein. Es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, wir erstellen hier irgendwas und dann verschwindet es irgendwo und ist auch egal, ob wir diesen Workshop gemacht haben. Und ich mache immer den Test anhand von, ja, kennst du die denn? Die Vision oder kannst du mir die erzählen? Und es ist in meiner Welt erschreckend, wie wenig Product Owner und Product Ownerinnen es gibt, die tatsächlich auch wissen, was die Produktvisionen sind. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, ne? Damit ich die dann hinterher auch nutzen kann und sie eine bestimmte Funktion hat. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Was sind denn so typische Formen, die so eine Produktvision haben kann?
Wir hatten in den alten Folgen auch schon mal gesagt, für mich ist eine Produktvision das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Aber natürlich muss sich das in irgendeiner Art und Weise manifestieren. Und das ganz Klassische, was wir eigentlich sehen, ist, dass es so ein Vision Statement, ein Product Vision Statement gibt, wo ich halt sagen kann, okay, dieses Produkt ist da und dafür da und im Gegensatz zu dem anderen und für diese Menschen und so weiter in irgendeiner Art Struktur. Und da gibt es auch mehrere, über die müssen wir jetzt auch gar nicht so im Detail sprechen. Aber dann hast du halt gerne so Vision Statements, die zum Beispiel in Präsentationen auftauchen. Also die, immer wenn irgendwie über das nächste Feature gesprochen wird, die nächste große Sache, dann ist am Anfang so dieser Werbespruch fast schon als Vision Statement. Das gibt's aber auch an Wänden. Also man sieht diesen Spruch dann gerne auch in irgendeiner Art und Weise an die Wand getackert. Das ist besonders schön zu sehen bei Organisationen, die in so großen Räumen unterwegs sind. Also ich meine mit so Open Spaces, wo dann irgendwie mehrere Produktteams auch in einer gemeinsamen Halle sitzen oder ähnliches oder einfach mehrere Teamräume nebeneinander sind, dass das gerne einfach an die Wand geschrieben wird. So als Ne, das ist das Leitmotto quasi von uns als Team. Aber ganz oft ist das so im Ende das Ergebnis eines einmaligen Visionsworkshops. Das ist so etwas, das sehr, sehr oft passiert.
Ja, und ich finde in diesen Visionsworkshops, du hast es gerade auch so ein bisschen so in Richtung, ja, es kommt am Anfang häufig so ein Marketing-Spruch auch raus, formuliert. Ich finde, das, was ich da sehe, zumindest wenn ich Teams begleiten darf, was so ein Visionsstatement ist, das ist tatsächlich häufig wenig hilfreich, weil entweder ist es sowas Motivierendes, das kann man ja machen, aber vielleicht ist das dann eher so unser Teamverständnis. Oder es ist manchmal auch was sehr Marketinglastiges und nicht irgendwie Produktlastiges. Oder es sind Formulierungen, die so abstrakt sind und so gefasst worden sind oder so formuliert worden, damit wir halt Zustimmung von allen irgendwie erreichen, aber dann total wenig greifbar sind, ne? Weil es irgendwas so Allgemeingültiges schon fast ist und gar nicht so sehr Dinge, die sich auf unser Produkt oder auf da, wo wir hinwollen mit unserem Produkt, was wir irgendwie anstreben, beziehen.
Da hat man auch schnell so die klassischen Probleme, ne? Also selbst wenn du jetzt irgendwie ein Vision Statement da hast oder du hast so eine Formulierung, die ist vielleicht zu marketingmäßig, die nehmen die anderen nicht mit. Ich meine, man versucht ja normalerweise eine Produktvision zu entwickeln, um bestimmte Probleme zu lösen, wie zum Beispiel, dass man ganz viel Output erzeugt, aber irgendwie gefühlt in mehr als eine Richtung geht, ne? Also es gibt so wenig Orientierung. Oder wir haben Features, Roadmaps, Backlogs ohne Ende mit jede Menge Aktivitäten, aber eben dadurch nicht zwangsweise die Wirkung, die wir eigentlich haben wollen. Also Stichwort Output und Outcome, ne? Wir haben ganz viel Output, wollen aber eigentlich mehr Outcome erzeugen, aber der geht gerade schon sehr gestreut in verschiedene Richtungen.
Oder du hast so Sachen, das sehe ich häufig, dass ich für allen und jeden da draußen mein Produkt bauen oder positionieren will oder die Vision so formuliert ist und vielleicht auch auf jedes Nutzerproblem, was da irgendwie so ist. Also ich bin ja durchaus auch ein Freund davon, dass die Vision nicht nur in der Formulierung so eine bestimmte Orientierung, wo wir irgendwann landen, geben soll, sondern schon auch so ein bisschen dieses, ja, aber das kann jetzt alles und nichts bedeuten, in einer gewissen Art und Weise konkretisiert, weil ich kann Produkt XY bauen, aber ich muss es ja auch nicht bauen, dass das Problem von allen Leuten, für die das Produkt interessant sein kann, irgendwie dadurch gelöst oder verbessert wird.
Wird ja sogar noch schlimmer, wenn wir jetzt unseren Output so richtig schön hochdrehen, weil alle möglichen Unternehmen und Produktteams jetzt mit KI ganz viel generieren können. Aber dadurch haben wir halt immer noch den Bedarf an dieser Orientierung, ne? Diese bewusste Auswahl von, was will ich jetzt eigentlich bauen? Weil ich kann es halt schnell und einfach vielleicht bauen. Nicht, dass es unbedingt gut sein muss, ne? Das lasse ich mal außen vor. Aber ich kann sehr viel bauen. Aber worin investiere ich meine Zeit? Und ich weiß nicht, ob du schon auch viel mit so KI-Generierung und so weiter gespielt hast. Ich bin da immer wieder mal dabei und stelle dann fest, wenn ich mir vorher nicht genug Gedanken gemacht habe oder nicht ein klares Ziel vor Augen habe, dann verrenne ich mich auch beim Generieren. Und dann wird es auch mit den Tokens zum Beispiel teilweise echt teuer. Oder ich laufe halt in irgendwelche Limits rein und muss mal wieder ein paar Stunden warten, obwohl ich das vorher alles hätte auch einmal mich, also nicht vollständig, das ist klar, aber zumindest ein Stück weit überlegen können.
Wann ist denn dann so eine Produktvision im Sinne, sie soll Orientierung geben, aus deiner Sicht tatsächlich wirksam und hilfreich?
Meine zentrale These, wenn ich so mit den Teams zusammenarbeite, ist eigentlich, dass eine Produktvision nicht dadurch wirkt, dass sie existiert, sondern sie wirkt dadurch, wenn sich Produktentscheidungen verändern. Also für mich ist eine Vision in erster Linie ein Instrument für Entscheidungen, also man könnte sagen auch ein Entscheidungsrahmen, ein Entscheidungsmodell, wie auch immer, das will ich gar nicht zu sehr ausformulieren, sondern wenn ich danach Entscheidungen anders treffe, weil es eine Produktvision gibt, dann ist das eine gute Produktvision.
Und du hast das gerade eben auch schon so angedeutet und das hast du hier in dem Podcast ja auch schon häufiger geteilt, ne? Also dass die Produktvision für dich ein geteiltes mentales Modell ist. Und worüber schaffen wir uns dann gemeinsames Verständnis? Ne? Ihr kennt ja auch unterschiedliche Templates oder Sichtweisen oder Formulierungen. Hört euch alte Folgen an, auch zur Produktvision. Also für wen schaffen wir denn eigentlich den Wert? Welche Veränderungen wollen wir dann für diese Zielgruppe tatsächlich auch ermöglichen? Warum ist das überhaupt relevant, dieses Problem zu lösen oder diese Herausforderung oder irgendeine Veränderung herbeizuführen? und auch langfristig, ja, wo wollen wir denn dann damit hin und ist da vielleicht noch irgendwie mehr? Also es ist viel mehr als ein reines Statement, aber es braucht schon eine gewisse Konkretisierung und vor allen Dingen, ne, gemeinsam geteiltes mentales Modell, ein gemeinsames Verständnis darüber, um das, was du gerade eben auch gesagt hast, ne, wirklich Produktentscheidungen treffen zu können, weil sonst hilft sie mir gar nicht.
Dabei bleibt sie ja normalerweise auch immer noch weniger konkret als sowas wie eine Strategie, meine Roadmap oder auch mein Product Backlog. Also klar verbindet es so etwas wie Nutzerwert, Businessziele, unseren Kontext, in dem wir uns bewegen, mit der Organisation und am Ende auch natürlich unsere Produktentscheidungen. Aber sie soll halt Orientierung unter Unsicherheit ermöglichen, nicht nur Inspiration. Also es soll nicht nur das, was gerne so mit Visionen formuliert wird, ne? Die soll halt richtig attraktiv sein, es muss irgendwie geil sein, du willst sie erfüllen. Nee, die soll halt vor allem Orientierung geben, finde ich. Dann kannst du nämlich, weil Organisationen sind am Ende ganz viele Entscheidungen, die da immer wieder stattfinden, durch Kommunikation, ne, Entscheidungen, die auf Entscheidungen folgen und so weiter. Und so eine Produktvision ist eine große Entscheidung, die ganz viele andere Gestaltungsentscheidungen beispielsweise fürs Produkt einfach nachzieht.
Und ich finde das spannend, weil wir haben ja gerade eben auch über Trainings geredet oder auch über Produktvisionsworkshops, ne, oder wenn ich auch so ein PO-Grundlagentraining gebe, dass viele der Product OwnerInnen, wenn wir da konkret darüber diskutieren und auch das mal beispielhaft erarbeiten, überrascht sind und teilweise ich auch Widerspruch kriege, wie konkret denn bestimmte Dinge sind, damit man genau das machen kann, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also dass das doch eher so als sehr unscharf immer noch wahrgenommen wird und auch so in ganz vielen Unternehmen sehr wahrscheinlich existiert, so eine Art von Produktvision, und sie deswegen tatsächlich auch vielleicht gar keine Funktion erfüllt. Dann lass uns mal zu den unterschiedlichen Funktionen tatsächlich der Produktvision kommen, weil du hast dich da ja auch ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Ich weiß auch, dass du gerade überlegst, wie oder was du vielleicht auch dazu nochmal teilen und veröffentlichen willst, aber lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben.
Ich habe mich jetzt relativ lange und intensiv mit dem Thema Produktvision beschäftigt und ich begleite jetzt auch schon seit, 10 Jahren oder so, entweder selber als Product Owner, Product Manager und so weiter, verschiedene Teams. Also ehrlicherweise, ich selbst mache das schon seit über 15 Jahren, aber andere Teams zu unterstützen und so weiter, das jetzt nicht nur mein eigenes Produktteam aufzubauen, das seit ungefähr 10 Jahren. Und ich finde, nachdem ich das so die ganze Sache mal zusammengetragen und ne, Strukturen und so weiter, ich mag das ja ganz gerne, dann habe ich Papier und mal so und stelle immer fest, naja, am Ende, wenn ich das verdichte, gibt es so 5 Funktionen, die wirksame Produktvisionen haben. Und die erste ist eigentlich total wichtig, das ist nämlich das Klären. Also die erste Funktion ist Klären und das bedeutet, verstehen wir ausreichend, für wen, warum und unter welchen Bedingungen das Produkt von uns eigentlich Wert schaffen soll. Also das so quasi als groben Rahmen. Und das bedeutet, dass wir über konkrete Menschen sprechen, statt zum Beispiel abstrakter Zielgruppen. Wir reden also meinetwegen auch gerne über Personas oder Ähnliches als Stellvertreter, aber nicht, wir haben die abstrakte Zielgruppe, junge Erwachsene bis 29, mittleres Einkommen, wohnen in der Stadt. Das ist halt immer sehr abstrakt. Das hilft mir nicht für Entscheidungen. Weil wenn ich konkreter werde, dann kann ich mich über Bedürfnisse nachdenken, über Probleme, über Nutzungskontexte. Das, was Menschen halt in ihren Situationen, in ihrem Leben haben. Und wenn ich das nehme, kann ich auch darüber sprechen und versuchen es zu klären, was ist eigentlich der Wert, den wir erzeugen, also Nutzerwert. Ne? Also was hat ein Mensch durch unser Produkt besser als vorher? Gleichzeitig aber auch, was sind unsere Ziele als Organisation, die wir versuchen, damit irgendwie zu verfolgen? Jetzt muss man fair sein. Man muss so den organisationalen Kontext mit reinbringen. Der ist meistens implizit mit dabei, weil ein Baumarkt wird jetzt keine App bauen, mit der man die nächste Apotheke findet. Da wird sich auch keiner im Baumarkt drüber Gedanken machen, wie man die nächste Apotheke findet. Das ist aber schon organisationaler Kontext, der da mitschwingt. Wir würden als Produktwerker jetzt auch kein Produkt anbieten, um beispielsweise eine Kita zu organisieren. Nicht, dass das nicht vielleicht hilfreich und gut wäre, aber es ist halt nicht Teil unserer Organisation, was wir an normalerweise Expertise und so weiter mitbringen.
Ich finde das total spannend und auch total hilfreich, dass du diese erste Funktion Klären aufmachst. Und wir haben ja auch schon intensiver zum Beispiel über meine Produktstrategie und Roadmap-Trainings und wie ich da rangehe und was ich vorschlage gesprochen. Und auch dort gibt es als ersten Punkt eigentlich, wir müssen erstmal miteinander klären und überhaupt erst zusammentragen, was wissen wir denn überhaupt? Auch über all die Dinge, die du halt gerade gesagt hast. Und ich sehe viel zu viele Teams und Produktverantwortliche, die sofort in irgendwie, wir müssen hier was erstellen oder wir müssen ein Statement formulieren gehen, anstatt diese Funktion auch bewusst und mit Zeit zu betrachten. Ich sage in den Strategietrainings immer so schön, ja, er tragt alles zusammen und dann kommt er zusammen und guckt drauf, was er denn so habt und stellt dann fest, euch fehlt ganz viel, weil ihr gerade in dieser Klärenphase feststellt, ja, wir können das eigentlich noch gar nicht machen, wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer oder wir haben überhaupt keine Ahnung. Und dafür muss man, glaube ich, bestimmte Annahmen, die zwischen bestimmten Leuten auch existieren, auch mal explizit machen und verbalisieren, weil erst dann wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir über die nächsten Schritte oder Aufgaben, die auch so eine Produktvision haben kann, überhaupt reden können.
Das Spannende ist ja, dass so in diesem Klärenkontext finden halt auch auf einmal Spannungen Sichtbarkeit. Ne? Also es gibt Spannungen, vielleicht auch Zielkonflikte innerhalb der Organisation, die in dem Moment, wo wir versuchen, Klarheit zu erzeugen, ne, und wir mögen ja auch den Spruch, da wirst du mehr zu wissen, Clarity over Comfort. Wir wollen und müssen Klarheit erzeugen und das gehört auch bei so diesem klaren Phase dazu, wo ich halt Sachen auch einfach mal benenne, also beispielsweise auch Risiken oder Einschränkungen.
Gibt's denn irgendwas, wo wir den Produktentwicklungsteams was mitgeben können, dass sie sich vielleicht auch, wenn sie jetzt diese Folge gehört haben, irgendwie merken oder darauf achten, dass sie diese Klärenphase vielleicht gar nicht so sehr überspringen, sondern dass sie sie sehr bewusst haben und auch wissen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen.
Es gibt eigentlich bei jedem Workshop, wo es um Produktvision geht, eine Phase, die so vorgelagert ist, wo es darum geht, dass wir alles zusammentragen, was wir aktuell wissen. Und es gibt 4 Wissensdomänen, die wir eigentlich gut kennen müssen. Das ist so, wissen wir alles über die Menschen, die das Produkt nutzen sollen, also NutzerInnen? Kennen wir das, was wir momentan als Idee haben, eigentlich schon gut genug, also sprich das Produkt? Kennen wir unseren Nutzungskontext, also wann, wo, unter welchen Bedingungen würden Menschen denn das Produkt wahrscheinlich benutzen? Und auch das Produktumfeld, das sind beispielsweise andere Produkte, die jetzt schon auf dem Markt sind oder auch andere Lösungen. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, zu den 4 Wissensdomänen. Und ehrlicherweise, ich habe ja Vereinsmanagement-Software gemacht, da war mein Marktumfeld oder mein Produktumfeld war auch Excel, weil Menschen halt das Problem des Verwaltens von Vereinen halt erstmal mit Excel gemacht haben. Das Spannende ist, wenn ich jetzt in so verschiedenen Domänen unterwegs bin und Sachen versuche herauszufinden für mich, dann ist das schon ein richtiger Schritt, weil ich brauche belastbare Erkenntnisse statt einfach nur Meinungen. Ich kann auch Stakeholder-Meinungen natürlich zulassen, aber ich muss sichtbar machen, das ist eine Meinung und das ist vielleicht das oder das oder das, was ich aus Forschung oder Ähnliches, also wo ich sagen kann, hier habe ich eine gewisse Evidenz, hier habe ich eine gewisse Belastbarkeit. Man kann sich eigentlich so die Hauptfunktion von Klären darüber merken, so bevor ein Team eigentlich eine Vision formuliert im Sinne eines Statements, muss es klären, wovon es eigentlich überzeugt ist. Also was wissen wir und wie gut wissen wir die Sachen auch. Mhm.
Gut, haben wir Funktion Nummer 1. Dann lass uns zur Funktion Nummer 2 weitergehen.
Die zweite Funktion, nachdem jetzt ganz viel geklärt ist, haben wir ja noch nichts erzeugt. Also die zweite Funktion ist verdichten, weil es kann jetzt genauso gut sein, dass diese ganzen Erkenntnisse über Zielgruppen und so weiter auch ungleich verteilt sind, auch teilweise unterschiedliche Expertisen und ja, auch manchmal unterschiedliche Meinungen existieren. Und die Verdichten-Funktion klärt sozusagen, haben wir aus den vielen Erkenntnissen ein gemeinsames und entscheidungsfähiges Zielbild gemacht? Ne, da müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Informationen, Wünsche und Erkenntnisse zusammenführen und eben das, was eben schon ja angesprochen war, das gemeinsame mentale Modell zu erzeugen.
Ist das für dich auch die Funktion oder auch der Schritt, wo wir dann das, was wir am Anfang diskutiert haben, auch irgendein Vision Statement oder so, dann als Ergebnis dieser verdichten Phase, Schrägstrich-Funktion hinterher rauskriegen?
Absolut, absolut. Weil der Spruch, den wir hinterher rauskriegen, der ist halt, ich nenne ihn immer Erinnerungsanker. Den kannst du dir halt irgendwo hinhängen, den kannst du in die Wand hängen, wie eben auch schon gesagt. Aber der hilft dir halt, dich daran zu erinnern, ach ja, dafür machen wir das. Ach ja, in die Richtung soll es gehen. Weil du wirst so in diesem Prozess des Verdichtens ganz viele Widersprüche und Konflikte bearbeiten. Du wirst daran arbeiten, eine klare Richtung zu erzeugen, statt einfach nur eine Sammlung von Interessen. Und natürlich kommt dann hoffentlich ein Spruch raus, der irgendwie prägnant genug ist, um erinnert zu werden. Aber es ist halt vor allem Entscheidungsmuster, die du gerade aufbaust, müssen, damit sie wirksam sein können, auch erinnert werden. Und das kann dann so ein Spruch sein. Das kann auch ein Vision Board sein. Das kann auch was anderes Visuelles sein. Jetzt in Zeiten von KI-generierten Videos oder ähnliches. Ihr könnt auch einen Song machen. Ihr könnt auch ein Video generieren. Das ist auch alles okay und möglich. Aber das muss irgendetwas sein, das uns dann hilft, dieses gemeinsame mentale Modell gebildet zu haben.
Aber es sollte, zumindest in meiner Welt, bin mal gespannt, was du sagst, weil du gesagt hast, es muss schon konkret genug sein, weit weg trotzdem noch von Output oder Funktionalität sein.
Absolut. Es muss sich auf die Wirkung fokussieren und nicht irgendwelche Funktionen beschreiben.
Ich mochte ja gerade den Merksatz, ne, von der ersten Funktion. Hast du auch einen für diese zweite Funktion verdichten?
Wenn man sich die Funktion von der Verdichtung merken will, dann kann man sich gewahr werden, Verdichtung bedeutet nicht, alles unterzubringen, sondern eine Richtung auszuwählen. Weil hier findet halt eine Entscheidung innerhalb der Gruppe statt. Und natürlich darf, muss man fair auch sagen, wir können natürlich auch Product Leader oder ähnliches, ne, man darf auch führen, aber wir als Gemeinschaft finden wir eine Richtung. Also nochmal, Verdichtung bedeutet nicht, alles unterzubringen, sondern eine Richtung auszuwählen.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, da hört es in vielen Teams tatsächlich dann auch auf. Also wir haben jetzt irgendwas erzeugt, haben wir am Anfang ja auch schon drüber geredet. Jetzt müssen wir gucken, wie wir diese Vision tatsächlich nutzen können, damit wir wirklich besser Entscheidungen treffen können oder klare Entscheidungen oder dass sie uns bei Entscheidungen hilft. Also formuliere ich es jetzt mal so. Und dass auch alle verstehen, dass diese Entscheidung vielleicht auf die Vision und wohin wir irgendwann mal wollen, tatsächlich auch einzahlt.
Die dritte Funktion jetzt nenne ich übersetzen. Also nachdem wir geklärt haben, verdichtet haben, geht es jetzt darum, das Ergebnis davon in andere Artefakte, die wir in der Entwicklung haben, zu übersetzen. Das heißt, so wird die Vision in konkrete Ziele, Prinzipien oder Entscheidungslogiken überführt. Weil ganz oft ist die Vision selbst einfach viel zu weit weg vom Arbeitsalltag. Wir haben dann noch Ebenen dazwischen. Wir hatten ja auch eine schöne Folge über den Decision Stack beispielsweise, den ich da als visuelle Repräsentanz mega gut finde, weil der hilft, naja, da gibt es halt Schritte dazwischen. Und jetzt kann ich eigentlich im Rahmen der Funktion übersetzen, die Verbindung von einer Produktvision zum Beispiel auch zur Produktstrategie, zu Product Goals, vielleicht OKRs, wenn sie existieren, Roadmaps oder auch Product Principles etc. durchaus herstellen. Weil ich dann nämlich sagen kann, alle Artefakte, die sonst so drumherum passieren, die ja dann auch wieder zu Entscheidungen führen, müssen sich mit der Vision eigentlich überschneiden oder zumindest muss klar sein, diese Strategie verfolgen wir, damit wir diese Vision erreichen. Dieses Product Goal machen wir, weil das so auf die Vision einzahlt. Und das können dann auch Sprintziele sein oder ähnliches. Aber wir haben halt verschiedene Artefakte, verschiedene weitere Entscheidungen, die sich in solche Entscheidungsartefakte kristallisieren sozusagen. Da muss das halt rein.
Ich finde das super spannend, weil meine Formulierung bei der Produktstrategie ist ganz häufig, das ist der erste erfolgsversprechendste Schritt hin auf die Produktvision. Ne? Also das, was wir als Produktstrategie uns aussuchen. Und ich sehe ganz viele Teams, mit denen ich das ganz konkret an ihrem Produkt tatsächlich dann auch mache, also über Produktstrategie diskutieren, dass ihnen schwerfällt, diesen ersten erfolgsversprechenden Schritt zu definieren, weil die Produktvision nicht hilft. Oder ihre Funktion nicht erfüllt. Bleiben wir bei der Formulierung, die du halt genommen hast. Weil sie vielleicht viel zu fluffy, viel zu marketingmäßig, was auch immer ist, bestimmte Dinge nicht erfüllt. Und dann bin ich ganz oft in einer Diskussion, wenn ich merke, ich kann diesen ersten erfolgsversprechenden Schritt, meinetwegen fürs erste Jahr, für das Produkt, nicht auch auf unter anderem auf Basis der Produktvision ableiten und definieren oder wir uns darauf einigen, dann müssen wir ganz oft tatsächlich auch nochmal auf die Produktvision gucken und hinterfragen, ob das eine hilfreiche Produktvision tatsächlich ist. Aber da kommen wir sehr wahrscheinlich bei den weiteren zwei Funktionen auch nochmal hin. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Also wir haben eine Menge, was wir jetzt hier machen können. Du hast eben mich zweimal nach einem Merksatz gefragt, deswegen schmeiße ich jetzt auch mal einen weiteren hierfür rein. Eine Vision ohne Übersetzung lässt weiterhin jede Entscheidung zu. Der operative Teil unserer Arbeit ist halt so weit weg von der Vision, dass ich irgendetwas dazwischen brauche und alles, was dazwischen ist, muss ich schon danach ausrichten, dass es auch auf die Vision einzahlt.
Wenn ich das sicherstellen kann, dann sollte sie, genau wie du es gerade gesagt hast, die Produktvision natürlich auch hilfreich sein, dass wir gute, vielleicht sogar bessere Produktentscheidungen tatsächlich treffen können. Also kommen wir zu einer vierten Funktion der Produktvision.
Die vierte Funktion ist auch schon ganz einfach, das ist nämlich anwenden. Jetzt kann man sagen, aber übersetzen, ich habe das doch jetzt in die anderen Sachen übersetzt. Ja, fair. Aber auch die müssen ja letztendlich zu weiteren finalen operativen Entscheidungen führen. Deswegen ist so der Anwenden-Kontext noch ein bisschen größer und sagt eigentlich am Ende nichts anderes als, nutzen wir die Vision nachweislich in echten Produktentscheidungen. Also das, was wir tagtäglich auch machen. Das kann auf der einen Seite sowas sein wie Discovery, dass ich halt sage, okay, alles, was wir an Product Discovery betreiben, zahlt auch das auf unsere Vision ein. Fairerweise kann man natürlich ab und zu auch mal sagen, wir wollen unsere Vision vielleicht ein bisschen öffnen und man sucht an anderen Stellen noch. Aber gerade dann, wenn es darum geht, die Nutzenden besser zu verstehen, die Bedürfnisse besser zu verstehen und so weiter, hat man ja dann doch ganz oft einen Rahmen schon so ein bisschen eingeschränkt.
Mhm. Wo noch? Wo können wir den noch anwenden?
Natürlich kann ich bleibe mal ganz kurz bei Discovery, schließe aber sofort wieder ab, weil wir da ganz gut halt Hypothesen definieren können, die in die Richtung unserer Produktvision formuliert sind. Wir können Research-Fragen definieren, wenn wir zum Beispiel Interviews mit Menschen führen, die unser Produkt vielleicht auch schon benutzen oder eben bewusst nicht benutzen. Und dann können wir auch die ganze Priorisierung, egal auf welchen Ebenen, durch es an der Vision ausrichten. Ich sage das bewusst mit den Ebenen, weil ich habe eben gesagt, naja, vielleicht ist so eine Roadmap ist halt eher bei Übersetzen. Das ist auch fair. Die Roadmap als gesamtes Instrument, ja. Aber die einzelnen Einträge, dass ich die wirklich jetzt ne, nach links, rechts, oben, unten, wie auch immer hin und her schiebe, dieses tatsächliche, ich entscheide daran, ist das, was ich mit Anwenden meine. Und da bin ich nämlich schnell auch wieder bei den Sprintzielen und auch vielleicht bei Reviews oder allen anderen Sachen, wo langfristige Richtungen irgendwie besprochen werden. Aber es findet halt auch in solchen Gesprächen einfach statt. Nicht nur im Artefakt Sprintziel ist das irgendwie definiert oder klar, sondern auch, ich bringe ja normalerweise mein Sprintziel zu dem Team als Vorschlag mit. Und wir diskutieren gemeinsam das Sprintziel aus und legen es am Ende gemeinsam auch fest. Aber findet in der Diskussion, um das Sprintziel zu finden, das wiederum statt? Also ist da die Vision irgendwie vorrätig im Kopf der Menschen? Das ist so allgemein bei Stakeholder-Gesprächen, wo es dann eben nicht nur um Lieferumfang geht, sondern wo es darum geht, welche Wirkung im Sinne der Vision wollen wir eigentlich erreichen?
Und das ist ein Punkt, den wir hier an der einen oder anderen Stelle auch schon häufiger platziert haben. Bleiben wir bei den Reviews oder auch Gesprächen mit Stakeholdern. Ich würde ja tatsächlich ganz viele Gespräche beginnen mit, auch beim Review, bei der Einleitung, hallo, wir sind irgendwie das Produktentwicklungsteam XY. Unsere Produktvision ist, nämlich die Produktvision sagen, und dann würde ich sagen, und unsere aktuelle Strategie ist, weiß ich nicht, da hast du die Vision halt in die Strategie überführt und deswegen haben wir das aktuelle Produktziel tralala und deswegen leiten wir daraus, da bist du wieder beim Decision Stack, das Sprintziel ab. Also nicht nur, wir wenden sie meinetwegen im Review an, sondern das, was du eben auch in Übersetzen gesagt hast, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen die Vision halt tatsächlich auch in konkrete Dinge überführen. Und dann muss ich es halt beim Anwenden, glaube ich, kommunizieren. Ne? Also dann sind wir ganz klassisch wieder bei, ich muss da als Product Ownerin und Product Owner total viel drüber reden, weil wir können einfach nicht davon ausgehen, dass die anderen Beteiligten alle das wissen, womit wir uns vielleicht häufig beschäftigen oder tagtäglich irgendwie mitarbeiten. Das muss so oft erzählt werden, bis jemandem das so zu den Ohren rauskommt.
Absolut. Überkommunizieren wird es auch gerne genannt. Das ist aber jetzt die Kommunikation. Ich finde, was noch ein weiterer Aspekt, der mega spannend ist, wenn ich mir ein Team anschaue oder Organisationen anschaue, wie entscheiden die eigentlich unter Druck? Also ich finde es total spannend, gerade jetzt diese Funktion anwenden, wenn eine Organisation, ein Produktteam jetzt richtig unter Druck setzt, warum auch immer. Das kann ja auch ne, Konkurrenz sein, es kann wichtige Termine sein, die man aus juristischen Gründen vielleicht anhalten muss oder eine Konferenz oder ein Kongress oder was weiß ich, irgendetwas Wichtiges. Also es gibt einen Lieferdruck. Halte ich mich immer noch daran oder nicht? Also orientiere ich mich immer noch an der Vision oder bin ich auf einmal doch irgendwie anders unterwegs? Wir kennen das auch bei Unternehmen, die halt Software bauen, so im White-Label-Bereich beispielsweise, die dann anderen Organisationen bereitstellen und die das dann selber vermarkten. Die Frage ist also, wie sehr hältst du dich an deiner Vision fest, auch wenn du Druck in der Organisation hast? Und wenn man das abschließen will, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass ich da so ein paar Sätze im Kopf habe für Merksätze. Anwenden, finde ich, passt ganz gut. Also Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Nutzung. Weil in Übersetzen habe ich Sichtbarkeit erzeugt, die muss ich jetzt aber auch umsetzen. tagtäglich, in jeder Entscheidung, in jedem dem, was ich irgendwie mache.
So, dann haben wir jetzt 4 Funktionen. Wir haben ja angeteasert, es sind 5. Und wir wären keine guten alten Agilisten, wenn wir nicht in irgendwas, was mit Inspizieren und Adaptieren zu tun hat, zumindest noch das mit reinbringen würden.
Absolut. Deswegen heißt die 5. Funktion auch Lernen. Weil hier geht es nämlich um Überprüfen und auch Schärfen, wie wir die Vision anhand neuer Erkenntnisse beispielsweise bauen oder ändern. Weil natürlich ist so, eine Produktvision ist irgendwie stabil. Und ich erinnere mich noch auf die eine oder andere Konferenz, wo wir auch Diskussionen einfach hatten unter Product Coaches, wie oft darf sich eigentlich eine Produktvision ändern? Und ich würde nochmal unterscheiden wollen. Ich glaube nämlich, die Vision als geteiltes mentales Modell darf sich jederzeit und auch ganz schön massiv ändern, solange sie ein geteiltes mentales Modell ist und ein gemeinsames Verständnis, wo wollen wir hin. Das Vision Statement, so die Erinnerungsanker, die bleiben in der Regel relativ lange stabil. Weil natürlich, wenn ich jetzt neue Erkenntnisse habe, ich habe mehr über die Menschen gelernt, die mein Produkt nutzen, ich habe mehr über das Problem gelernt und so weiter, dann fließt das alles mit ein. Der Spruch bleibt der gleiche. Aber ich habe jetzt gelernt, an der und der und der Stelle ist es das und das Bedürfnis, dass wir in dieser Art und jenes irgendwie versuchen zu bedienen oder das Problem zu lösen oder was auch immer. Das heißt, in diesem Lernen, in dieser Lernfunktion gilt es halt, Annahmen, die wir ja irgendwann mal auch getroffen haben, trotzdem regelmäßig zu überprüfen und zu hinterfragen, damit wir Erkenntnisse entwickeln, aber eben auch einbeziehen können, die wir auch so etwas wie Research, der Nutzung, Marktbeobachtung, technologischer Weiterentwicklung, ich sag nur KI und so weiter, dass das alles mit reinfließt.
Diese Art von Reflexion oder auch inspizieren und adaptieren, was gab es denn, wie regelmäßig sowas stattfinden sollte?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch auf die Lebensphase des Produktes an. Also je früher das Produkt sozusagen in seinem Wachstum ist, desto häufiger sollte man eigentlich reflektieren. Ich finde aber, in den meisten Organisationen, die ich begleitet habe, ist das irgendwas zwischen monatlich und quartalsweise, weil es auch die Frage ist, wie viel Research machst du, wie viele Nutzende hast du. Wenn du sehr viele Nutzende hast, erzeugst du sehr viele Nutzungsdaten und die kannst du natürlich auch auswerten. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt immer einen, ja, so eine Schlucht zwischen, wie viel Erkenntnisse kann ich erlangen und wie viel kann ich davon auch wieder in Entscheidungen überführen. Ne? Also es ist toll, wenn du jeden Tag irgendwie super viel Research machst, wenn du aber nichts davon umsetzen kannst, weil das, du willst das umsetzen und dann kommt schon wieder neue Forschung mit neuen Ergebnissen und denkst, ich muss mich wieder umorientieren, dann hilft das nicht. Und der Sweet Spot bei den meisten Organisationen, die ich kenne, ist eher so Richtung 3 Monate. Dass man dann einmal bewusst reflektiert, haben wir neue Sachen, müssen wir uns nochmal auch auf irgendetwas verständigen, im Sinne von ne, geteiltes mentales Modell, bevor wir wieder zu sehr auseinanderlaufen. Das kann in anderen Kontexten aber auch mal ein halbes Jahr sein oder woanders einmal im Monat. Oder wenn es eben ganz, ganz frisch ist, wir das Produkt quasi ganz neu bauen und vielleicht auch ein Startup sind, wo auch die Organisation sich verändert, vielleicht machen wir auch jeden Montag oder jeden zweiten Montag eine kurze Session, wo wir uns einmal kurz synchronisieren. Und dann dauert es natürlich weniger pro Session, aber das hängt sehr von der Organisation ab.
Ein Punkt, wo ich häufig mitgekriegt habe, dass das der Auslöser war, um tatsächlich die eigene Produktvision nochmal zu überprüfen und zu schärfen, war, wenn jemand Neues dazukam, der mit an einem Produkt gearbeitet hat. Also manchmal auch in Vorstellungsgesprächen, ne, die ich hatte, wo es um ein bestimmtes Produkt ging. Und ich würde euch immer auch raten, wenn ihr euch irgendwo anders bewerbt auf ein bestimmtes Produkt, stellt in diesem Vorstellungsgespräch oder im Kennenlernen immer die Frage, was denn eigentlich hier die Vision dieses Produktes ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ob das jemand kennt, wie das formuliert ist, wie auch immer. Aber ich habe das ganz häufig oder auch Menschen in meinen Teams genutzt, wenn es solche Vorstellungsgespräche gab oder vielleicht hinterher, wenn sie angefangen haben, bei uns zu arbeiten, das auch nochmal als Anlass zu nehmen, über die Produktvision nachzudenken, weil du kriegst neue Perspektiven oder vielleicht auch irgendwie einen unverbrauchten Blick mal auf das, was wir da so tun.
Ich finde es auch immer mega spannend, wenn Menschen, die an diesem Prozess beteiligt waren und jetzt nicht immer nur als Product Owner oder Product Manager, sondern auch andere, diese gemeinsame Entscheidungslogik einfach auch versucht, jemand anders zu vermitteln. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie andere das so sehen, aber mir hilft es ja zum Beispiel, wenn ich Sachen beibringen will, dann baue ich das anders in meinem Kopf auf. Also ich habe es verstanden, aber ich kann es halt noch nicht erklären. Ist meistens relativ schnell, aber ich kann es erklären, dann brauche ich Struktur, dann erzeuge ich das.
Jetzt brauchen wir noch einen Merksatz auch für die 5. Funktion. für die Lernfunktion?
Ich glaube, hier ist am Ende wichtig, Lernen bedeutet nicht, die Vision ständig auszutauschen, sondern die Annahmen, auf der sie da basiert, ernst zu nehmen. Und Annahmen sind halt Annahmen, das heißt, die muss man immer wieder überarbeiten und überholen. Sonst entsteht nämlich so etwas, und das werde ich jetzt auch nicht zu tief ausführen, weil man das auch länger besprechen kann, so eine Art Visionsschuld, wo man so überholte Narrative hat, vielleicht sogar irgendwann widersprüchliche Zielbilder, veraltete Annahmen und so weiter. Und das will man vermeiden. Dafür braucht man die Funktion Lernen. Und das bedeutet eben nicht, die Vision ständig auszutauschen, sondern ihre Annahme ernst zu nehmen.
Gut, dann haben wir uns jetzt über 5 Funktionen wirksamer Produktvisionen unterhalten. Wir waren beim Klären, beim Verdichten, beim Übersetzen, beim Anwenden und beim Lernen. Magst du abschließend vielleicht nochmal so das Zusammenspiel dieser 5 Funktionen zusammenfassen und vielleicht auch so 1-2 Muster, die du siehst oder die du bemerkt hast, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast, nochmal abschließend teilen?
Fangen wir damit an. Ich nenne es bewusst gerade 5-Funktionen-Modell, weil es ist für mich so eher ein heuristischer Orientierungsrahmen und so ist auch gedacht, eben nicht aber als universelles, validiertes Reifegrad-Logik-Modell oder Vorgehensmodell. Es ist auch kein Phasenmodell. Es ist nicht so, dass ich sage, Phase 1, 2, 3, 4, 5 und du musst die immer so durchlaufen, sondern damit eine Vision erfolgreich ist, brauchst du alle 5 Funktionen und sie werden immer wieder auch aufeinander irgendwie einzahlen. Also in dem Moment, wo du halt Sachen lernst, klärst du wieder neue Sachen. In dem Moment, wo du irgendwas veränderst, im Sinne von einer Entscheidung getroffen hast, sie kommunizierst, hast du vielleicht das Verdichten, auch wenn du was beim Übersetzen machst. Du erzeugst also jetzt andere Artefakte, die auf deine Vision einzahlen. Kann es sogar sein, dass du dabei wiederum auch Klärung durchführst, weil diese 5 Funktionen halt durchaus auch miteinander in Wechselwirkung sind. Gibt also jetzt nicht die eine unabhängige Checkliste, die irgendwie was sagt, aber man kann das zur Reflexion nutzen. Man kann sich nämlich zum Beispiel fragen, in diesen 5 Funktionen, wie gut sind wir da eigentlich unterwegs? Und vielleicht fällt dir jetzt auf, naja, im Klären sind wir nicht so gut, im Verdichten aber schon. Ne, dann klingt die Vision nämlich richtig gut, ist aber eben nicht ausreichend fundiert, weil man vielleicht doch zu viel Meinung dabei hatte. Oder das Klären ist hoch, aber das Verdichten ist niedrig. Dann haben wir jede Menge Erkenntnisse, aber eben kein gemeinsames Zielbild. Wir können auch zum Beispiel feststellen, dass wenn wir dann so reflektieren über diese 5 Funktionen, na, übersetzen ist niedrig, dann kannst du halt sagen, okay, die Vision, die ist irgendwie bleibt abstrakt und verändert halt am Ende Entscheidungen kaum. Das ist so diese Schrankware, ne, in die Schublade damit, in den Schrank und da liegt sie dann gut.
Oder in Confluence, ne? Also das, was wir am Anfang auch so ein bisschen formuliert haben. Wir haben einmal so einen Workshop gemacht, aber wir sind nicht den Schritt gegangen, es in andere Dinge zu übersetzen. Ja.
Ja, und dann hast du halt auch so etwas, wie wir eben schon gesagt haben, deswegen, da kam dann irgendwann auch Lernen für mich so ein bisschen dazu. Ne, wenn Lernen halt nicht besonders ausgeprägt ist, dann droht die Vision irgendwann zu veralten. Aber wenn das Anwenden niedrig ist, dann ist die Vision irgendwie da, wird aber im Alltag nicht genutzt. Oder auch Kombinationen, ne? Anwendung und Lernen ist beides niedrig, dann hast du die hohe Gefahr einer so einer PowerPoint-Vision oder eben Wandposter-Effekts. Ist irgendwie schön, aber es hilft dir halt nicht. Und das macht dieses Modell halt für mich gerade in meiner Anwendung, in meinen Trainings, in meinen Begleitungen, in Organisationen, wo ich gerade unterstütze, einfach so greifbar, weil die Leute das dann auch schnell verstehen und sehen, ja klar, ich brauche halt alles 5 und wenn ich irgendwo ein Defizit habe, ohne dass es jetzt unbedingt ein Reifegradmodell sein muss, dann sollten wir uns vielleicht eher da drauf stürzen, als den nächsten Vision-Workshop zu machen.
Super spannend. Wie immer habe ich auch eine ganze Menge gelernt, wenn wir uns hier so unterhalten. Ich weiß ja, dass du da auch noch mehr gerade erarbeitest. Also ihr könnt auch gespannt sein, was Dominik so in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht dann auch zu diesem Thema noch mal teilt. Magst du denn kurz, wie es immer so bei uns ist, vielleicht noch einen Tipp mitgeben? Ich meine, wir haben eine ganze Menge Tipps hier in der Folge gehabt oder Hinweise, auf was man achten könnte. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was du abschließend noch mitgeben möchtest.
Also mein Tipp, einmal die 5 Funktionen aufschreiben. Dann macht man sich meinetwegen auch ein großes Blatt und einen Flipchart mit Klären, Verdichten, Übersetzen, Anwenden und Lernen. Und dann überlegt man mit 1, 2, 3 Leuten, ruhig aus dem Team, gerne auch mit Menschen, die sich so auf der Metaebene beschäftigen, beispielsweise mit Scrum MasterInnen oder auch mit Agile CoachInnen und so weiter und überlegt sich, okay, wo sind wir eigentlich gerade wie gut unterwegs? Und das nicht nur einmal, sondern wirklich regelmäßig, wie ich es eben schon gesagt habe. Also ich würde schauen, dass man das wirklich spätestens alle 3 Monate mal reflektiert. Aber vielleicht ist es sogar jetzt am Anfang einmal besser, das früher zu machen. Und woran ich gerade arbeite und ich habe so die erste Version schon auch ausprobiert, bin da noch nicht so ganz happy mit. Ich bin dabei, ein Instrument zu entwickeln, das ich dann auch mit dem Produktteam nutzen kann, um als Gruppe schnell und möglichst lean zu klären, wo sind wir wie gut und wo müssten wir eigentlich die nächsten Schritte gehen. Ohne jetzt in ne, keine große Studie oder ähnliches, sondern wo ich irgendwie als Team in einer Stunde, 90 Minuten oder was auch immer, da wieder mehr Klarheit für mich geschaffen habe, wo müssen wir als nächstes quasi dran arbeiten.
Sehr guter Cliffhanger. Wird sehr wahrscheinlich eine neue Folge. Ich danke dir, Dominik.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und falls euch das Thema interessiert oder ihr Fragen habt, nutzt gerne Kommentarfunktionen bei uns auf der Webseite unter einem LinkedIn-Beitrag, der sicherlich auch zu dieser Folge veröffentlicht wird. Ihr könnt, glaube ich, Dominik auch kontaktieren. Ne? Also wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt, schreibt ihn einfach über LinkedIn oder so dann tatsächlich auch an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Durch diesen Ausblick hast du so einen fetten Cliffhanger gebaut, aber ich werde mich gedulden und vielleicht darf ich ja auch vorher schon mal Feedback geben, je nachdem, was du da gerade so erarbeitest.
Ich werde es mir einfordern und wenn ihr da draußen jetzt irgendwie Berührungspunkte mit diesem Modell habt und Fragen oder auch Kritik oder Anmerkungen oder Tipps habt, freue ich mich ganz persönlich natürlich über eure Rückmeldungen.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.